und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam.
Dem Podcast, in dem wir Zettel ziehen mit Themen von euch und von uns. Und über die reden wir dann mit unseren edlen Mündern.
Jaco, ich wollte mir eigentlich was anderes heute vornehmen. Ich wollte anders begrüßen, aber ich habe mich nicht getraut und dachte, dass ich dann für ganz viel Verwirrung sorge.
Was wolltest du denn sagen?
Vielleicht auf einer anderen Sprache.
Auf einer anderen Sprache? Ah, okay.
Ja, vielleicht könnte man ja jede Woche eine andere Sprache nehmen. Ich meine, es gibt ja viele Sprachen. Das ist eine Herausforderung, der ich mich jetzt doch noch nicht so gewachsen fühle.
Hast du Angst, dass wir aus der Bildungspodcast-Kategorie rausgekickt werden?
Nein, pass auf, dann kommen wir ganz nach oben in die Kategorie Bildungspodcast.
Ah, oui, oui, si.
Nee, ich wollte keinen Cringe auslösen, deswegen.
Nee, finde ich gut. Ich möchte, bitte mach's nächstes Mal einfach ganz selbstverständlich.
Okay, alles klar.
Jetzt Jaco. Muss ich gerade an was denken. Ja. Erzähl. Ich muss gerade denken an einen Mallorca-Urlaub mit 16, als ich nachts mit jemandem unterwegs war, mit dem ich befreundet war auch. Der war total besoffen und hat einfach angefangen, mit mir auf Englisch zu sprechen. Und es war mir richtig toll unangenehm und ich habe die ganze Situation überhaupt nicht verstanden.
Der hat einfach mit dir oder wollte der vor jemandem angeben oder wart ihr zu zweit alleine und er hat auf einmal Englisch angefangen zu sprechen?
Wir waren zu zweit alleine und er hat auf einmal angefangen, auf Englisch zu sprechen.
Warum?
Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es war so ein... Ich glaube, er hat auch währenddessen gesagt, dass ihm Englisch im betrunkenen Zustand immer viel leichter fällt. Ich glaube, wir waren sehr jung. Also ich war 16, der war vielleicht 17. Vielleicht hat er gedacht, das ist cool. Oder
aber hatte er englische Wurzeln oder so? Oder?
Nein, ich glaube nicht.
Ach so, und im natürlichen, im betrunkenen Zustand ist es für ihn natürlicher und einfacher. Ja, na klar, ich verstehe das gut.
Mhm. Das war überhaupt nicht unangenehm, vor allen Dingen, weil mit 16 mein Englisch auch so super gut war. Das heißt, also verstehst du, es war nicht nur ein bisschen cringy auf der einen Seite, es war auch noch unangenehm zu antworten auf der anderen Seite.
Verstehe ich. Wobei ich sagen muss, dass ich rede in letzter Zeit viel Englisch, weil es ist eine Person im erweiterten Bekanntenkreis, die spricht nur Englisch. Und ich merke, dass ich immer so ultra gehemmt bin am Anfang. Und so mit so zwei Weinschorlen später fällt es mir dann wieder nicht so schwer, muss ich schon sagen.
Voll, Alkohol hilft voll. Ja,
aber
also, ja.
Dennoch bin ich nicht so in Übung, auch gerade, weil wir ja keine Urlaube hatten und sowas. Und ich auch meinen Papa zum Beispiel nicht in England besuche, dass ich immer so ein unangenehmes Gefühl habe und mich immer so ein bisschen schäme.
Ja, muss sagen, ich hatte damit mein Leben lang relativ große Probleme. Ich glaube, dass das auch nichts Ungewöhnliches ist. Ich glaube, dass das sehr, sehr viele Menschen haben. Ich weiß noch, bei meinem allerersten Praktikum, was ich gemacht habe nach der Uni, da hatte ich immer einmal die Woche ein Telefonat mit, also dieses Büro, in dem ich gearbeitet habe, das hatte auch Standorte, ich glaube, in Spanien, Frankreich und England. Und ich habe irgendeine Position bekommen, in denen ich mit diesen drei Büros einmal die Woche skypen musste. Und ich habe mich gefühlt jeden dritten Freitag krank gemeldet, weil ich so Bauchschmerzen davor hatte, weil ich einfach auch kein gutes Business-Englisch hatte und einfach, ja, keine Ahnung, einfach richtig doll Angst davor hatte. Ich hatte richtig doll Angst, weil ich das Gefühl hatte, mein Englisch ist nicht gut genug. Und ich weiß nicht, wie es heutzutage wäre. Aber was mir auf jeden Fall voll krass geholfen hat, war zum einen das Reisen.
Mhm.
Auch so vielleicht in Ländern, die nicht englischsprachig sind, wo so jeder einfach mit seinem halbguten Englisch kommuniziert und das total cool ist, weißt du? Also so Serien und Filme auf Englisch. Und ich habe jetzt auch, die Firma, mit der ich meinen Schmuck mache, die sind auch englischsprachig alle, die kommen alle aus verschiedenen Ländern. Und deswegen bin ich jetzt Gott sei Dank dran gewöhnt. Aber diese Aufregung und diese Bauchschmerzen, die ich früher hatte beim Englischsprechen, boah, die will ich nie wieder haben. Das war so schlimm für mich.
Das war für mich in meinem letzten Werkstudierendenjob auch so. Und dann habe ich immer, ich musste immer eine Stunde mit dem Zug hin und eine Stunde mit dem Zug zurück. Und immer auf dem Hinweg habe ich, das gibt es auch, glaube ich, bei Spotify und so Business English Learning. Und da musst du das so nachsprechen. Das habe ich dann nicht nachgesprochen, nur in meinem Kopf und sowas. Und habe immer mich auf diesen Arbeitstag vorbereitet. Aber es war halt Stress pur. Es war nicht, ich konnte abschalten, sondern ich war schon so im Zug. Oh, hoffentlich ist heute nichts Schlimmes. Und ich weiß auch nicht, warum. Das liegt vielleicht auch daran, dass wir beide nach der Schule nicht im Ausland waren für ein Jahr. Wobei das ich sagen stimmt. muss, ich habe auch Freundinnen, die waren auch in Amerika und keine Ahnung wo. Und die sagen, besonders eine Freundin sagt, Samira, ich habe genau den gleichen ekligen, ich habe genau das gleiche eklige Gefühl und fühle mich unsicher. Das ist schon so lange her, da ist man dann einfach irgendwie raus.
Ich finde das super krass, weil ich habe es so viel in anderen, also auf Reisen oder auch, keine Ahnung, auch im beruflichen Kontext, Leute kennengelernt, die aus anderen Ländern kamen, wo ich auch natürlich auch alle Fehler gehört habe, grammatikalische, Vokabelfehler, und ich denke mir nie was dabei, ich judge das gar nicht, also es ist für mich so, Hauptsache man versteht sich, und bei mir bin ich dann auf einmal mega streng und denk so, oh, hoffentlich hört man keinen, da hört man nicht diesen deutschen Dialekt, und war das jetzt grammatikalisch richtig, und fuck, diese Zeitform habe ich immer noch nicht drauf, und oh dass Gott, ich da, also Zeiten. Bei mir bin ich da richtig hart, aber ja.
In einem Hostel hatte ich so einen richtig krassen Self-Cringe-Moment. Und zwar saßen wir da alle am Gruppentisch. Ich war mit einer Freundin da in Portugal und alle haben Englisch gesprochen am Tisch. Und dann habe ich gesagt, wollte ich sagen, ich habe Kopfschmerzen von gestern Abend. Und Kopfschmerzen heißt ja Headache, ne?
Mhm.
Und das wird ja Headache geschrieben, würde ich jetzt auch sagen. Und dann habe ich gesagt, boah, ich habe so Headache. Und dann haben mich alle so richtig judgy angeguckt und ich habe so richtig gemerkt, ich habe es falsch gesagt. Und dann kam ein Typ zu mir und meinte, es heißt, oder hat das gesagt und meinte, es heißt so und so, es wird so und so ausgesprochen in seinem British Accent. Und dann war ich so, okay, ich möchte jetzt bitte fliehen.
Aber ganz ehrlich, Headache und Headache liegen jetzt gar nicht so weit auseinander, dass man jemanden dafür kritisieren muss. Also ich habe schon mit Spaniern oder Franzosen gesprochen, die haben jedes Wort anders ausgesprochen, als es eigentlich klingt.
Ich weiß, aber
also
das war
von
so
der Betonung her oder so.
Das ist auf jeden Fall so krass hängen geblieben, weil alle so, oh Gott, die kann es nicht. So habe ich mich gefühlt. Vielleicht habe ich mich auch nur so gefühlt, weil ich unsicher war. Aber
das
es war
so, ist
so
ein richtiger Filmmoment einfach.
Übelster Film. Mit dieses Wort, immer wenn ich das sehe oder höre, muss ich an diese Situation zurückdenken.
Ja, ich glaube, im Grunde genommen ist es so überhaupt nicht schlimm. Stell dir mal vor, du würdest es von außen beobachten. Und dann würde diejenige einfach so lachen und sagen, so wirklich? Krass, ich habe immer gedacht, es wird Headage ausgesprochen. Ich habe das immer so gesagt, hat mich noch niemand korrigiert. Und dann würdest du so denken, oh, okay, und würdest nicht weiter drüber nachdenken oder würdest mitlachen. Aber wenn man das selber ist, kann das so schlimm sein.
Ist echt so, oh mein Gott.
Ein richtiger Stich im Bauch. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber geredet haben, aber meine allerliebste Englisch-Story ist, wie unsere gemeinsame Freundin Laura im Ausland, ich glaube in Amerika, in der Apotheke eine Creme für einen eingewachsenen Zehennagel kaufen wollte.
Mhm.
Und sie hat es sich vorher bei Google übersetzen lassen und ist halt so mega selbstbewusst in die Apotheke gegangen und hat gesagt, I need something for my ingrown tentacle. Und die Frau sagt,
so,
was? Was?
Ach so, Tentacle.
Und sie so, ja, my ingrown Tentacle. Und zeigt so auf ihren Fuß. Und sie hat halt 10 Nagel eingegeben. Und der Google-Übersetzer hat einfach nur 10 in 10, also 10, die Zahl 10 übersetzt.
Ja.
Und einfach den Rest halt einfach dahinter deutsch gelassen, weil Google sich gedacht hat, was soll's, es heißt ja Zehennagel.
Willst du mich verarschen?
Aber ja. ich liebe das einfach. Ich habe mich so kaputt gelacht, als sie diese Story erzählt hat. Das hat mich fertig gemacht.
Und eine andere Freundin von mir, die war in Italien, hatte einen Scheidenpilz und daher kommt ja dieses Fungi. Die hat versucht in Italien das in der Apotheke klarzumachen, dass sie einen Scheidenpilz hat und dachte so, okay, was heißt nochmal Pilz auf Italienisch? Und dann hat sie mit Händen und Füßen und dem Begriff Fungi darauf aufmerksam gemacht, dass sie einen Scheidenpilz hat.
Das ist einfach großartig.
Sam,
und jetzt stelle ich dir die obligatorische Frage. Hast du einen Fun- oder einen Abfaktor?
Jaco, nicht so richtig, ehrlich gesagt. Ich brauche eine neue Kategorie. Ich brauche eine neutrale Kategorie.
Eine neutrale Kategorie.
Ja, irgendwie, wir müssen uns da die Tage mal was einfallen lassen. Mir ist nichts sonderlich Witziges und auch nicht sonderlich Schlimmes passiert. Hatte eine kleine Situation beim Zahnarzt, die sag ich jetzt mal vorweg und dann gebe ich dir Feuer frei beim Ab- und Fun-Faktor.
Also würdest du sagen, also ich will unbedingt wissen, was dir beim Zahnarzt passiert ist, aber nur um das kurz organisatorisch zu klären. Du sagst also, es wäre ganz gut, wenn wir eine Kategorie vor dem Zettel ziehen noch zusätzlich haben, in der wir Dinge erzählen können, die passiert sind, die man jetzt nicht unbedingt in total gut und toll oder total beschissen einordnen kann.
Ja, der Neutralfaktor oder der Nullfaktor oder sowas. Irgendwas okay. In die Richtung. Vorschläge könnt ihr uns jederzeit zuschicken. Wir sind für alles offen. Wir freuen uns jederzeit. Wenn du, Jaco, auch damit einverstanden bist. Aber ich dachte mir, ich habe vorhin
Ich bin
so,
damit einverstanden.
Ja, sehr gut. Weil ich dachte mir, Mensch, da muss doch noch ein Zwischending sein. Ich kann es nicht ganz kategorisieren. Es war eine neutrale Angelegenheit.
Finde ich gut. Ich finde, wenn wir dann so drei Sachen haben, dann kann man auch so ein bisschen wählen. Weil bisher haben wir nur zwei. Und dann habe ich auch immer so ein bisschen den inneren Druck, dass ich beides gerne abdecken möchte. Kennst du das? Was war mein Fun-Faktor diese Woche? Und dann kann man wirklich sagen, oh krass, das war so richtig heftig gut. Das schreibe ich auf. Oder ich habe eben nur einen neutralen einen Abfaktor. Sehr gut. Ja, okay. Dann erzähl mal, was ist denn beim passiert?
Nee, ich hatte eine Situation. Ich war gestern zum ersten Mal ganz kurz beim Zahnarzt und war nur ein Kontrolltermin und habe einen so einen Heiß-Kalt-Zahn, der ist irgendwie so ein bisschen unangenehm, ein bisschen empfindlich war, aber alles gut. So, und dann war der Zahnarzt, der hat dann zu mir gesagt, das machen Sie gut, das machen Sie besser als die Patientin vorab. Und dann sagte die Zahnarzthelferin, die natürlich immer da mitschreibt und was auch immer macht, ja, war auch klassische Rollenverteilung. Er war ein Arzt, sie war eine Zahnarzthelferin, ist halt einfach so. Und dann meinte sie, ja, aber die Patientin vorher war 20 Monate alt. Und dann habe ich nur so, du kannst ja nicht reden, der Mund ist offen. Und dann meinte er, ja, die hat den Mund ja auch nicht, die hat den Mund nicht aufgemacht. Und dann meinte die Zahnarzthelferin, ja, das würde ich bei dir auch nicht machen. Die haben sich geduzt. Und dann sagte er, dafür machst du den Mund bei mir aber ganz schön oft auf. Und ich konnte damit nicht umgehen. Ich war so, was meinte du jetzt damit?
Meinte er damit Oralverkehr oder meinte er damit, dass sie sich beschwert?
Das ist jetzt hier die Frage. Meine erste Assoziation war Oralverkehr und dann haben die auch so gekichert. Die waren beide total jung und die waren alle so open. Es lief Deutsch-Rap im Wartezimmer. Und
okay.
Dann hat er das.
Eine interessante Zahnarztpraxis.
Gefällt mir
auf eine Art, auch wenn ich jetzt nicht so richtig weiß, was ich von dem Spruch halten soll, ehrlich gesagt.
Ja,
ich
und das ist nämlich meine neutrale Phase. Das konnte ich nicht zuordnen. Ich war so, meine erste Assoziation war Oralsex und dann dachte ich, bin ich jetzt hier diejenige, die das zweideutig verstanden hat? Bin ich jetzt hier so eine sexuelle Person? Seid ihr das oder war es komplett anders irgendwie? Weißt du, wie ich meine? Ich war so cringe irgendwie.
Also, das Ding an der Sache ist, sie hat ja mitgelacht, oder?
Ja, die waren total neckisch zueinander.
Okay, das bedeutet schon mal, okay, weil ich war erst kurz schockiert, weil wenn das jetzt einfach ein klassisches Verhältnis gewesen wäre zwischen den beiden und es wäre so ein bisschen Beef gewesen, dann wäre das einfach irgendwie, wo ordne ich das ein? Also,
ja.
Verstehst du das? So, also, das fände ich problematisch.
Ja. Sie hat halt so reagiert, so ho, 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 ho. Und ich hatte halt die ganze Zeit den Mund komplett offen und konnte gar nicht, Gott sei Dank, keine Miene verziehen, aber ich war verwirrt.
Oder meinte er damit so, du machst ganz oft den Mund auf und bist hier frech oder so.
Ja, das auch. Oder dass er sie auch häufig behandelt. Er wird sie ja wahrscheinlich auch behandeln, ne? Keine Ahnung, auf was das bezogen ist, aber es ist ein Spruch. Der hat auf jeden Fall
Interpretationsspielraum. Weißt du, was ich an der Geschichte auch ein bisschen merkwürdig finde?
Was denn?
Dass er einfach sagt, du hast es besser als die davor gemacht, die war 20 Monate alt. Ich war kurz erst, Moment mal, hat sie gerade 20 Monate gesagt? Das war ein Winzkind.
Das war ein Baby, ja. Im Prinzip war es ein Klitzikind, ja.
Was? Ich find's geil, dass du so Props kriegst im Vergleich, weißt du?
Der war so super witzig. Der war so richtig witzig und ich war so, ich war darauf vorbereitet, weil mein Freund da auch hingegangen ist und er meinte, das ist ein kleiner Schnacker, der Zahnarzt. Und habe ich auch gut, war aber gut aufgehoben, da gehe ich auch mal hin. Und mir war es too much, mir war es einfach too much, insgesamt so auch, also von vorne, vorher, nachher, währenddessen, es war mir zu viel Gerede und es war auch, ich bin beim Zahnarzt, ich habe keine Lust zu smalltalken oder so.
Ist das nicht spannend eigentlich? Also eigentlich sind wir ja schon eher so, dass wir uns immer wünschen, dass jeder so übelst locker ist, aber wenn man dann so den Mund aufmacht und weiß so, ey, du bohrst meine Zähne, du ziehst meine Zähne, dass man es dann schon ganz geil findet, wenn es doch irgendwie ein bisschen stockiger ist.
Ja, ich mag das schon auch irgendwie. Ich, das war auch so, ich habe so einen heiß-kalt und so einen empfindlichen Zahn gehabt. Und dann meinte er so, ja, ich habe auch so eines, immer wenn ich so Skinny Bitch trinke und so, dann ist der mal super empfindlich. Der hat die ganze Zeit solche Sachen gesagt.
Oh mein Gott! Das war so komisch. Ich muss gerade an Phil Dunphy denken von Modern Family. Der so ja. versucht, immer so coole Sachen einzubauen.
Genau so war es. War voll gewollt. Auch mit dem Deutschrap in der, hier in der Praxis.
Und das klingt also, richtig nach Dad-Jokes. So immer, wenn ich Skinny Bitch trinke.
Ich war richtig verwirrt, ey. Oh mein Gott, naja.
Ja, okay, wow. Ja, also Props gehen raus an diese extrem hippe Zahnarztpraxis.
Ich gehe in 2 Wochen nochmal, denn ich guck mal, was dann läuft im Wartezimmer an Mucke.
Ich meine, ich finde es großartig, wirklich.
Ja, das war mein Neutral Factor erstmal. Aber Jaco, wie sieht's bei dir aus? Hast du einen Up- oder Fun-Faktor?
Ich habe einen kleinen Up-Faktor.
Okay, cool.
Dann
kommt
jetzt der Abfaktor.
Sehr synchron am Anfang.
Ja, schon. Wir haben das drauf mittlerweile.
Gut, ja.
Oh, ey, ich hab's eben schon, beziehungsweise du hast das eben schon angesprochen. Dann habe ich gesagt, ja, ich erzähle das gleich im Podcast, weil das ist mein Abfaktor. Ich habe mich diese Woche so heftig über das neue WhatsApp-Update aufgeregt. Alter Schwede.
Da haben die eine Welle geschlagen, ey. Halleluja.
Ja, vor allen Dingen, weil du das gerade gesagt hast, dass sich so viele darüber aufgeregt haben und irgendwie gezeigt haben, wie man das irgendwie anders machen kann. Und ich habe von dieser Welle noch gar nichts mitgekriegt. Bis jetzt gerade. Wir haben ja gerade Dienstag, ihr hört diese Folge am Sonntag. Das heißt, vielleicht habe ich es bis die Folge rauskommt auch mitbekommen. Aber ich für meinen Teil habe mich einfach nur alleine zu Hause gesessen, habe mich mega aufgeregt, weil ich mache das immer für gewöhnlich. Also ich bin super schlecht wirklich in WhatsApp-Antworten. Bei manchen Leuten geht es bei mir super schnell. Das sind meistens so Sachen, die so alltäglich sind, ne?
Und bei mir?
Ja, meine ich ja. Also wir beide sind immer so schnell im alltäglichen Austausch, erzählen uns mal kurz was. Aber es gibt ja auch so, keine Ahnung, ich habe von Freundin XY eine 6-minütige Sprachnachricht gekriegt und habe jetzt aber gerade keine Zeit, die abzuhören. Und manchmal, an manchen Tagen häuft sich sowas ja. Oder irgendwas Geschäftliches, wo du gerade keinen Bock drauf hast oder solche Sachen.
Mhm.
Und damit ich diese Sachen nicht vergesse, weil ich kenne mich, ich vergesse die, archiviere ich immer alles, was ich beantwortet habe. Also egal was, das mache ich automatisch. Wenn ich dir oder Kevin oder meiner Mutter, egal wem ich geantwortet habe, das ist schon unterbewusst, dass ich das sofort wegswipe.
Das finde ich so krass, habe ich noch nie gemacht, es sei denn, diese Person existiert nicht mehr in meinem Leben.
Ja, das mache ich einfach, weil ich sonst unten, ich vergesse das und dann auf einmal erkenne ich so einen Monat später, ich habe irgendwie einer Freundin nicht geantwortet und dann habe ich voll die Schuldgefühle.
Mhm.
Ne? Das passiert mir halt recht häufig, weil das ist, ich weiß auch nicht, ob das alle Menschen haben oder ob das auch so ein bisschen eine Berufskrankheit ist, weil ich so echt Reizüberflutung mit Nachrichten oft habe, weil ich ja auf so vielen verschiedenen Plattformen Nachrichten lese, dass ich dann vielleicht dann eher mal Sachen schiebe als jemand, der einen Job hat, in dem man nicht so überall Nachrichten liest. Ich weiß es nicht.
Ich weiß aber auch nicht.
Auf jeden Fall, ja, ist es jetzt so mit dem neuen Update, dass wenn du Chats archivierst und diese Leute antworten dir, dass die nicht mehr in den Posteingang kommen, sondern du kriegst da 1 Million neue Nachrichten und die sind irgendwo im Archiv und werden dir nirgendwo angezeigt, weder per Push-Nachricht noch irgendwie, dass dabei archiviert irgendwie eine Zahl steht, sondern die sind einfach irgendwo in so einem Archiv und gammeln da vor sich her. Mhm. Und es ist so krass einfach, ich habe so viele wichtige Sachen, auf die ich gewartet habe, auch diese Woche, einfach nicht bekommen, weil ich nicht wusste, dass sie schon da sind.
Das ist natürlich ärgerlich.
Und ich habe dann richtig gemerkt, wie dieses Wegarchivieren, ich mache das seit Jahren, das ist so tief in meinem Unterbewusstsein, dass obwohl ich jetzt weiß, dass das dann passiert, ich das trotzdem bei jeder dritten Nachricht, die ich am Tag lese, automatisch wieder mache. Und jetzt muss ich immer 2-3 Mal am Tag in dieses Archiv gehen und runterscrollen und gucken, ob irgendwer da geantwortet hat. Ich hasse das.
Also ich habe gesehen und mir haben es auch mehrere gesagt, das war Thema bei uns gestern am Abendbrotstisch und wir haben gerade Familien besucht, das haben sich alle drüber aufgeregt. Ich war so, oh Gott, ich habe noch nie Nachrichten archiviert, aber die haben sich gegenseitig Tipps gegeben, es ist ganz einfach, du musst dann nur einen Button drücken, dass diese Person wieder in den Push-Nachrichten dann auftaucht, glaube ich.
Okay.
Gut, es soll funktionieren.
Gut, dass ich es dir heute erzählt habe, auf jeden Fall.
Alle unterhalten sich darüber. Ich finde es so krass. Und ich war so, hä?
Ja, bisher hat sich bei mir noch niemand beschwert. Aber ich weiß nicht, Kevin archiviert Nachrichten, glaube ich, auch gar nicht. Voll viele um mich rum archivieren nicht.
Ja, ich wusste auch nicht, dass die Archivierungscrowd so groß ist. Aber ja, die gibt es.
Ich weiß auch nicht, wieso, das habe ich mir irgendwann angeeignet. I don't know why. Ja, gut, jetzt kann ich mich gar nicht weiter darüber aufregen, weil du hast mir im Grunde genommen gerade gesagt, es gibt eine Lösung dafür.
Ja, aber das ist doch sehr gut. Ich meine, wir haben einen Abfaktor, der direkt dann am Ende zu Positiven umgewandelt wird. Oder ja, das heißt nicht zum Positiven. Es hat eine Lösung. Das ist super.
Es ist ein bildungsorientierter Podcast.
So nämlich. Und deswegen haben wir auch noch ganz viele bildungsorientierte Zettel hier rumliegen.
Ja, ey, willst du den ersten ziehen?
Soll ich?
Ja, bitte. Boah, okay. Ich muss mal kurz was sagen. Ich habe ja eben gerade genießt, ne?
Ja.
Kennst du das, wenn du niest und dann tun deine Bronchien weh danach?
Scheiße, ich weiß es nicht gerade.
Normalerweise niese ich einfach und dann habe ich geniest. Aber es gibt so wenige Fälle im Leben, da niese ich und dann tun meine Bronchien so weh. Und das ist schon voll oft der Moment gewesen, wenn ich krank geworden bin.
Oh, klopf auf Holz.
Ja. Oh Gott, ja, hier ist auch wirklich alles auf Holz. Klopf, klopf, klopf.
So. Weg, Bronchitis, weg, ja, mit dir, voll.
Ich bin übrigens gerade in so einer Ferienwohnung und hier ist so
viel aus
Holz.
Reden wir gerade kurz, ganz kurz, reden wir privat gerade oder reden wir im Podcast? Ich kann das gerade nicht differenzieren.
Ich habe das im Podcast erzählt, sorry.
Ach so, ja, nee, das ist auch gut. Manchmal reden wir ganz geheime Zwischennachrichten, die müssen dann kurz rausgeschnitten werden, aber jetzt für mich weiß ich, das ist jetzt im Realen. Du hast gerade kurz geflüstert, deswegen war ich verwirrt.
Ach so, ja, ich weiß auch nicht, wieso ich geflüstert habe, keine Ahnung. Ich habe nur gerade, weil du gesagt hast, Klopf auf Holz und dann habe ich mich so umgeguckt und ich bin einfach nur so, also ich bin halt gerade, deswegen kam mir das gerade, ich bin gerade in einer Ferienwohnung, hier ist einfach alles aus Holz. Also hier ist so viel aus Holz, dass ich hier reingekommen bin und es wie in einer Sauna riecht.
Geil, ich mag das voll. Ja. Gibt's überall Brandmelder, Rauchmelder? Sicher, sicher.
Nein. Shit. Sehr weit auf dem Land. Ich glaube, die haben hier nichts mit Brandmeldern am Hut.
Ah ja.
Ja. So, aber ich wollte dich gar nicht aufhalten, liebe Sam. Hast du Zettel da liegen und aus denen du etwas ziehen möchtest?
Aber natürlich habe ich hier Zettel liegen. Das werde ich jetzt mal machen. Und zwar. Versöhnungssex, yay or nay?
Ah, der Zettel aus der letzten Folge.
Ich glaube, der war in der letzten Folge. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber ich glaube, er war da. Wenn nicht, egal, wir nehmen ihn. Der ist geil.
Okay, Sam, möchtest du anfangen? Was sagst du? Versöhnungssex, yay oder nay?
Also ich will da ganz kurz aus einer anderen Perspektive drauf gucken, ja? Das ist ja ganz häufig so in Filmen oder in Büchern oder so. Und dann wirkt das immer so mega sexy irgendwie. Man hat sich kurz gestritten, da sind zwei Teller geflogen, dann knutscht man sich wild in der Küche, dann fliegen die einzelnen Kleidungsstücke auf den Boden und man findet langsam Richtung Schlafzimmer, möglicherweise. Mhm. Oder ist es der Küchenboden? So ist die Fantasie. So, ne? So wird das dargestellt. Die Sache ist, Jakob, wenn ich mich streite, wenn es eine Versöhnung gibt, dann war der Streit groß. Dann sind meistens auch Tränen vielleicht geflossen. Oder ich hatte einen Blutdruck und einen Stresslevel von 1000 Trillionen. Wenn ich heule, neige ich ganz schnell zu Kopfschmerzen. Wenn ich gestresst bin oder mich dolle impulsiv streite, dann bin ich danach erschöpft. Daher, ich liebe diese Vorstellung und ich wünsche mir das auch. Ganz, ganz heiß und innig. Aber ich bin diejenige, die dann in Löffelchenstellung kuscheln möchte und einschlafen möchte. Das ist so die Realität.
Ja, ich glaube, es kommt halt super krass drauf an,
Was für zwei Menschen hast du da? Also ich glaube, es kommt auf richtig, richtig viele Faktoren an, ob Versöhnungssex überhaupt möglich sein kann. Also zum einen, glaube ich, geht es darum, wie streiten diese Menschen? Mhm. Was ist das für ein Streit? Weil ich kann mir zum Beispiel vorstellen, ich muss jetzt gerade an diese Anfangsszene von PS, ich liebe dich denken. Ich glaube, da schreien die sich auch so an und werfen so Teller an die Wand. Und es sind aber so eher, es geht um so alltägliche Sachen, um die man sich eigentlich streitet, wo man mal kurz impulsiv wird und schreit und eine Tasse auf den Boden schmeißt und dann der andere aber schon irgendwann fast lachen muss und dann wird's leidenschaftlich oder so, weißt du? Das ist aber ja eine, also entweder, also bei uns sind das extrem seltene Streitereien, die überhaupt so stattfinden, weil es meistens ist, dass es auf einer Seite kippt. Ich kann nämlich wirklich sehr, sehr laut und impulsiv werden, ohne dass ich ins Negative kippe, falls du verstehst, was ich meine.
Ja.
Also es gibt für mich einfach nur impulsiv zu sein und laut werden. Und dann gibt es aber auch wirklich verletzt sein und in den Krieg zu gehen.
Verstehst du? Ja, das, ja, da öffnet sich gerade eine neue Tür auf jeden Fall. Ich bin gerade vom Worst Case ausgegangen. Also man hat so eine richtig krasse Auseinandersetzung mit zwei unterschiedlichen Standpunkten, die tief liegen und so, das ist so meins, ne? Diese Alltäglichkeitsstreits, die habe ich jetzt so nicht mit einbezogen. Aber ja, ich kann auch laut werden, ohne dass das dann so wahnsinnig schlimm ist. Also das stimmt schon.
Ja, das kann ich auch. Ich muss aber sagen, dass das bei meiner Beziehung nicht so gut ankommt, denn Kevin kann damit nicht so gut. Das bedeutet, wenn ich oft laut und impulsiv werde und das für mich eigentlich nur gerade so ein, ich lass kurz Dampf ab, weil du gehst mir hart auf den Sack, aber in einer Minute muss ich schon wieder lachen, ist das relativ gefährlich, dass das kippt. Weil das auf der anderen Seite dann doch schlimmer aufgefasst wird, als es am Ende gemeint ist. Weswegen es sehr, sehr selten ist, dass wir wirklich überhaupt so einen Streit führen könnten. Dann, finde ich, kommt es auch noch so ein bisschen auf das Harmoniebedürfnis der Menschen an. Weil ich bin nämlich genau wie du, wenn ich mich richtig gestritten habe und es auch dramatisch wurde, dann brauche ich erst einmal ganz viel unschuldige Intimität. Und ich glaube, es gibt Leute, bei denen das vielleicht nicht so ist, die können dann direkt in den Sex übergehen, aber für mich ist das eine sehr dunkle Vorstellung.
Mhm.
Verstehst du mich das? Ich kann das nicht genau beschreiben. Irgendwie für Sex muss bei mir irgendwie alles gut sein. Und auch wenn ich mich vertragen habe, ist nicht schon wieder alles gut, weil ich bin doch noch sehr aufgewühlt und verletzt dann oft oder, ja, wie du schon sagst, erschöpft.
Boah, mir fällt gerade was komplett anderes ein noch.
Und zwar?
Das ist schon eine Art dann auch Versöhnungssexualität. Also bei mir findet ganz viel über Worte und Gespräche statt.
Mhm.
Und kennst du das, wenn du streitest, dann versöhnt man sich vielleicht wieder miteinander und sitzt irgendwie auf einer anderen Ebene zusammen am Küchentisch, meinetwegen trinkt man vielleicht auch ein Glas Wein zusammen und redet so total offen. Weißt du, wie ich meine? Dass man irgendwie so einen richtigen, in so einen Talk-Modus kommt und dann irgendwie auf einer intensiven Ebene voll gut miteinander redet, wenn man zum Beispiel irgendwie Beziehungskonflikte hat, was wünscht man sich für die Beziehung oder was sind Ziele, irgendwie so. Und dann hat man so ein konstruktives Gespräch. Und Gespräche sind für mich echt voll die Schleusenöffner irgendwie, weil ich dadurch connecte. Und für mich ist auch so eine Connection
ist bei mir genauso
so wichtig und so positiv, dass das dann doch schon wieder zu einer, nicht zu einer Erregung führen kann, aber schon zu so einer, ja, dich finde ich gut. Wollen wir uns mal zusammen hinlegen.
Das finde ich super spannend, dass du das sagst, weil ich manchmal das Gefühl habe, das kann er mir bestätigen, falls er diesen Podcast schneidet, dass dass bei meinem Freund Connection über körperliche Nähe stattfindet. Und das ist bei mir überhaupt gar nicht so. Connection findet bei mir auf verbaler Ebene statt, dass man sich so richtig man selbst ist und seine Meinung sagt und sich connectet. Und dann ist die Verbindung da, mit der ich Sex haben kann. Ähnlich so, wie du das gerade gesagt hast eigentlich.
Ja.
Aber ich kann jetzt nicht einfach nur körperlich sein und dann Connection spüren. Und ich glaube, dass das bei einigen Menschen so ist.
Voll, zu 100%, ganz, ganz doll. Da gibt es Leute und auch Menschen, da kannst du einfach zwei Knöpfe drücken, meinetwegen wirklich im wahrsten Sinne des Wortes erogene Zonen berühren und die sind sofort all in. Weißt du, wie ich meine?
Ja, voll krass. Ich habe das auch schon richtig oft gehört, dass zum Beispiel auch einige Menschen zum Beispiel sehr, sehr häufig oder in ihrer Singles-Zeit zum Beispiel einfach sehr viel Sex brauchen, weil sie darüber Connection mit Menschen, also sich weniger einsam fühlen, weil sie, das macht ja auch irgendwie Sinn, aber irgendwie ist es bei mir dann anders, wenn ich jetzt zum Beispiel nur diese Körperlichkeit hätte, dann kann ich mich voll auch richtig schlecht fühlen.
Weil es halt so oberflächlich ist, ja, verstehe
ja,
ich.
Ja, das Ding ist, ich glaube, das ist so eine Bewertung, die man selber hat. Ich glaube, für viele Menschen fühlt sich das gar nicht oberflächlich an. Aber für mich fühlt sich's dann fremd an. Weißt du?
Ich weiß, das sollte gar nicht wertend klingen, ja, sondern das ist ein körperlicher Akt, der für Befriedigung sorgt und auch auf jeden Fall für, keine Ahnung, Streichleinheiten, Kuscheln, das alles, was das brauchen wir, das ist klar. Aber mir fällt es auch total schwer, mich zu öffnen, weil ich muss immer irgendwie eine Vertrautheit spüren oder.
Da frage ich mich, ist das so ein Vertrauensding? Das frage ich mich nämlich manchmal, ob ich dann erst so den Vertrauensbeweis brauche, so, wer ist das, meint der es, was denkt der jetzt darüber? Ich weiß auch nicht, keine Ahnung, aber voll viele Leute haben das nicht so, habe ich das Gefühl, sondern da ist einfach, man teilt was Schönes miteinander und das finde ich super, super spannend irgendwie, weil ich nämlich auch immer erst dieses Gespräch brauche, was ein Streit ja auch sein kann. Aber die Frage ist, und ihr könnt uns gerne Nachrichten schicken, weil ich mich wirklich dafür interessieren würde, habt ihr diese ist das eigentlich positiver Rassismus, zu sagen, Italiener streiten leidenschaftlich? Frage ich mich gerade an der Stelle. Deswegen nenne ich es einfach mal nur leidenschaftlich. Habt ihr diese typischen fernsehleidenschaftlichen Streitereien, wo ihr euch anschreit und dann am Ende in den Armen liegt und auf dem Küchentisch Sex habt?
Jaco,
ich möchte das gern wissen.
Du möchtest das wissen, deine kleine Abendlektüre oder wie?
Ja, sexy time.
Hä?
Na, ich möchte das wissen, ob das ein Konstrukt ist. Was?
Nein, das war einfach total ironisch gemeint, Jaco.
Ach so, okay. Ja, ich würde gerne abends im Bett liegen und das durchlesen. Also schreibt mir von eurem Versöhnungsex. Nein, ich möchte nur gerne wissen, ob das einfach so richtig Realität ist oder ob das einfach vielleicht auch sowas ist, was man vielleicht mal im Leben hat oder was es im Fernsehen gibt.
Das, was wir gerade auch noch mal gesagt haben zu dem Sex, zu der reinen Körperlichkeit, ne? Vielleicht ist das auch schwierig. Die Zeiten haben sich auch so ein bisschen geändert, so als wir noch frei rumgevögelt haben. Das ist schon ein bisschen länger her, weil wir beide schon lange in Beziehungen sind. Vielleicht ist das auch noch mal ein anderes Bewusstsein, was wir haben oder dass sich das insgesamt auch verändert hat. Weißt du, ich habe das Gefühl, gar nicht so richtig mitreden zu können. Das finde ich auch ein bisschen schade. Auf der anderen Seite bin ich natürlich total dankbar, dass ich eine tolle Beziehung führe. Aber wie das so ist, jetzt einfach mit jemandem zu vögeln, mit meinem Know-how, ich als Mensch, ich gehe in eine Bar, ich connecte mit jemandem und dann schlafe ich mit dieser Person. Vielleicht ist es auch komplett erfüllend, ich weiß es nicht.
Ja, es ist auf jeden Fall, es kommt wahrscheinlich einfach komplett auf die Situation an und man muss dazu jetzt aber auch einfach sagen, Sam, zu Zeiten, als wir vielleicht mal irgendwo mit nach Hause gegangen sind, wo mir das passiert ist, ist das ganz, ganz häufig auch passiert in Trennungsphasen, wo es mir schlecht ging und ich mal wieder rausgehen und Leute kennenlernen wollte und vielleicht mein mentaler Zustand vielleicht auch gar nicht mal so krass stabil war. Zudem war ich auch sehr, sehr jung. Also weiß natürlich gar nicht, wie das heutzutage aussehen würde, wenn ich jetzt mit über 30 in eine Bar gehe und Fun habe und was trinke und da mit einem netten Typen nach Hause gehe und ein bisschen Spaß habe. Das wäre vielleicht was völlig anderes.
Das glaube ich auch.
diese Erfahrung, die ich von früher habe, wo es mir dann vielleicht auch in den Phasen nicht so gut ging oder es mit unfassbar viel Scham behaftet war, weil man noch zur Schule gegangen ist und safe Anfang 2000er auch noch richtig heftig viel Slut-Shaming betrieben wurde, besonders so auch noch mal im ländlichen Bereich oder vielleicht überall, ich weiß es nicht, aber das war ja auf jeden Fall auch ein Ding bei uns, dass das auch ganz, ganz viel mit Scham und Schuld und so zu tun hatte. Und dass man da, ich morgens aufgewacht bin und gar nicht wusste, ob ich gewertschätzt werde und so. Weißt du?
Ja, man das war immer die, also damals war es immer noch so, oder heute vielleicht auch teilweise noch so, man hat sich dann irgendwie so dirty gefühlt oder schmutzig und kacke. Und es war nicht so, dass man gesagt hat, ja, ich hatte jetzt meinen sexuellen Akt, wir waren befriedigt, das war einvernehmlich, geil, ich gehe jetzt wieder, ich gehe erhobenen Hauptes hier raus, das war halt nicht so.
Das ist es nämlich, allein die Tatsache, dass man es ja auch richtig lange, finde ich übrigens auch keinen schönen Begriff mehr, also im spaßigen Sinne verstehe ich schon, aber so Walk of Shame nennt und irgendwie, ja, ich weiß auch nicht. Ja, man als besonders als Frau halt oder eigentlich nur als Frau halt übelst krass dafür geschämt wurde früher. Heutzutage gibt es das natürlich auch noch, aber ich würde fast sagen, heutzutage gibt es das noch und damals war es einfach Normalzustand so.
Auf jeden Fall.
So jeder hat gelogen bei der Anzahl seiner SexualpartnerInnen. Jeder hat sich geschämt irgendwie und wusste nicht, wie kam das jetzt an, was denken die anderen über mich. Es war so mega normal noch irgendwie, weiß ich nicht,
ja,
genau,
voll.
What I mean.
Das gab sogar eine Stelle bei American Pie, da gab es so eine Formel, okay, wenn du die und die Zahl sagst, ist es bei Männern so, dass sie 3 draufgelogen haben und bei Frauen haben sie 3 runtergelogen und so. Es ist halt, das sagt es halt, ne? Das,
ja, aber wenn wir früher diese Sachen gesagt haben, so mit 15, 16, also zum Beispiel, wenn du jetzt diesen Fun Fact mir erzählt hättest, dass das bei American Pie gesagt wird,
ja,
dann hätten wir nicht drüber geredet, dass das problematisch ist, sondern wir hätten darüber geredet, dass man das so macht als Frau.
Ja, ganz genau.
Ne? Das
ganz
ist genau. So der Unterschied, der jetzt irgendwie so da ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass das überall gleich ist. Wir leben natürlich auch vielleicht in einer Bubble, die da zum größten Teil sich mit einigen Sachen beschäftigt hat und das deswegen so sieht, ist wahrscheinlich auch nicht überall so. Aber das spielt wahrscheinlich auch nochmal total krass bei diesem Gefühl mit ein, wenn es auch so um Sex geht einfach.
Ja.
Ja.
Das ist auf ganz, ganz vielen Ebenen problematisch gewesen, dieses Bewerten und Zählen. Sowohl für Frauen, dass die möglichst wenig SexualpartnerInnen haben und auch für Männer, wenn die vielleicht nicht viele SexualpartnerInnen gehabt haben, dass da auch ein Druck entsteht, ne?
Ja.
Also das ist natürlich
auf jeden
auch
Fall
heftig, finde ich.
Auf jeden Fall, diese Geschlechterrollen sind echt problematisch auf vielen Ebenen. Ja, aber um zum Zettel zurückzukommen, ja, also
du bist dann also auch nicht Typ Versöhnungssex.
Ich bin eher nee, aber nicht, weil ich das nicht gut finden würde. Also ich finde die Vorstellung eigentlich echt sexy, aber
ja.
Es gibt diese Situation einfach nicht. Ich muss sagen, eine Situation hatte ich mal, und zwar da hatte ich Sex, kurz nachdem ich wieder mit meinem Freund zusammengekommen bin. Also wir waren getrennt, haben uns dann eine Woche später getroffen, wieder vertragen und dann kam es zu Intimitäten. Und das war sehr, sehr cool. Aber das war jetzt ja auch nicht so ein typischer, wir haben gerade gestritten, sondern wir haben wieder zueinander gefunden. Es ist so romantic, alles ist wieder gut.
Ja, das ist für mich auch nochmal auf einer anderen Ebene. Ich muss die ganze Zeit an einen Film denken und ich bin mir nicht ganz sicher, ob diese Szene genauso ablief. Und zwar ist das bei Vicky Cristina Barcelona, bei der Penelope Cruz und Javier Bardem sich ganz doll streiten. Ich glaube, die waren Ex-Partner. Ich bin mir nicht sicher, ob die danach noch Sex haben. Aber so wie die sich da gestritten haben, so richtig laut und aggressiv. Und dann denkst du dir so, okay, und jetzt ein Happy End. Das wäre doch schön. Und alle haben sich wieder lieb.
Ja, ey, oder hast du Mr. und Mrs. Smith gesehen? Mit Brad
ja.
Pitt und Angelina Jolie.
Aggressive Szene.
Wo die sich da irgendwie versuchen zu erschießen im Haus und sich verprügeln und dann am Ende Sex haben.
Ja, es ist schon weird, ne?
Ich habe den Film übrigens letztens auch noch mal gesehen, weil das früher mein absoluter Lieblingsfilm war und ich konnte nicht fassen. Das ist einfach so ein beschissener Trash.
Ich habe den seit 10 Jahren nicht gesehen, ich weiß es gar nicht
Du hast mehr. Nichts verpasst, ich habe den so episch in Erinnerung und er ist einfach nicht so episch, wie ich ihn in Erinnerung hatte.
Das ist bei vielen Filmen so von früher.
Ja, das stimmt, das stimmt. Ach ja, okay Sam, was sagst du, soll ich einen neuen Zettel ziehen?
Ja, voll gerne. Das war aber ein cooler Zettel irgendwie, hat mir gut gefallen.
Fand ich auch gut.
Das Nervigste am Reisen.
Dass ich nicht auf Klo gehen kann, weiß jetzt schon.
Ja?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe eine Reiseverstopfung, sobald ich das Haus betrete und weiß, es geht in den Urlaub. Das ist mal besser und mal schlechter. Damals war es richtig, richtig schlimm. Da wusste ich, ich dachte, ich explodiere. Ich kann 7 bis 10 Tage nicht aufs Klo, gefühlt. Mhm. Ich glaube, so eine Woche war Maximum. Und dann habe ich mir halt irgendwann, festgestellt, okay, ich nehme einfach so ein Abführmittel mit. Das ist einfach so meine Sicherheit. Und ich sag dir, wenn ich diese Sicherheit habe, dann hat's meistens sogar schon von ganz alleine funktioniert. Das war bei mir immer so ein, ich habe das auch schon mal erzählt, dass ich Stress kriege zum Beispiel, wenn ich nicht auf Toilette gehen kann. Ja. In meinem Kopf fängt schon an, ich kann nicht auf Toilette, deswegen will ich im Flugzeug niemals am Fenster sitzen. Da sitzen 2 Menschen neben mir, da kriege ich eine Krise. Da muss ich dauerhaft pinkeln, zum Beispiel auch. Ja. Aber auch irgendwas passiert da in mir. Und dass ich dann immer die Gangsitze genommen habe und auch im Bus und weiß ich auch nicht, was, dass ich auf jeden Fall diese Sicherheit brauche, dass ich irgendwann aufs Klo kann. Und ich weiß, dass ich mir schon sehr viele Urlaube damit versaut habe, dass mein Darm nicht mitgespielt hat, weil ich aufgeregt war, weil das Essen nicht so tippitoppi war, weil wir in einem geteilten Airbnb waren und ich nie die Toilette alleine hatte oder unten drunter einen halben Meter Schlitz war.
Oh, scheiße, ey, ja.
Mhm. Oh, das sind alles so Faktoren. Ich bin so empfindlich, was, ich brauche so Ruhe und Entspannung. Manchmal dauert der Toilettengang auch länger als gewöhnlich, weil ich einfach so angespannt bin. Bei mir geht es halt nicht so. Und das hat mich auf vielen Reisen extremst gehemmt.
Das glaube ich. Aber hast du dann so ein richtiges Abführmittel mitgenommen?
Ich habe immer genommen, das ist ein Gel. Die sehen aus wie so eine Mini-Zahnpastatube. Die haben so einen Aufsatz und die kannst du dir hinten reinstopfen, ausdrücken und dann wirkt das nach 10 Minuten und dann ist zumindest der Darm entleert. Weißt du, wie ich meine? Also es ist nicht oral.
Also ich habe mich halt gerade gefragt, ich benutze zum Beispiel, also ich nehme immer Flohsamenschalen. Das kann man auch eigentlich dauerhaft benutzen in kleinen Dosierungen. Aber ich habe gerade überlegt, so ob das so ein Tipp wäre, weil wenn du Flohsamenschalen isst, das kannst du überall reinmachen, in Joghurt, in Porridge. Du kannst es auch theoretisch einfach ein bisschen in Wasser einrühren und einfach trinken. Das macht das weicher. Also,
ja, das glaube ich. Ja, das glaube ich auch. Ich habe damals alles probiert. Ich glaube, im Endeffekt war das für mich wirklich. Ja, keine, ich kann es nicht anders erklären, Stress, aber bei mir war es zu, da konnte ich oben mir reinkippen, was ich wollte, da kam hinten nichts raus, wahrscheinlich hätte ein Wassereinlauf oder so eine Analdusche, hätte es vielleicht auch schon getan, I don't know, ich habe es nie ausprobiert.
Krass, ey, ja, das ist natürlich mega belastend, ne, ja, ich denke gerade, wahrscheinlich ist für jeden das Nervigste am Reisen einfach genau das Thema, was er mit sich am Laufen hat, wenn es ums Thema Stress geht oder wenn man in einer Sache einfach besonders individuell ist, ne?
Ja, genau.
Und das ist ja dann zum Beispiel bei meinem Freund auch der Toilettengang.
Ja, da braucht man einfach Ruhe. Am besten Spa-Musik, angenehm, muss es sauber sein. Ich muss meine komplette Ruhe haben. Und da darf, wenn da jemand. Ey, ich sag dir eins, wenn ich auf dem Klo bin und denke so, jetzt habe ich eine Session, dann klopft jemand an der Tür, ich game over. Auf gar keinen Fall, es geht nicht mehr.
Es gibt ja auch wirklich, man sagt ja, der Körper hat diese 2 Modi, ne? Fight and flight und rest and digest. Das heißt, du musst entspannt sein, so wie wenn du dich schlafen legst, wenn du auf die Toilette gehst. Und sobald du in Alarmbereitschaft bist, kannst du nicht kacken gehen. Und wenn du natürlich jemand bist, der voll entspannt ist, was Kacken angeht, kannst du überall kacken. Aber wenn das nicht so ist, dann bist du einfach immer gestresst wegen Kacken und dann kannst du nicht kacken. Das ist echt wirklich mega Teufelskreis.
Ich bin so neidisch manchmal auf Freundinnen, ne? Die sagen, ich muss mal kurz um die Ecke Und dann sind die so 30 Sekunden, bei dir war es ja damals auch so, aber so, sogar in öffentlichen Toiletten, die so, ja, ich bin jetzt fertig, jetzt geht's mir wieder gut. Ich denke mir so, oh mein Gott, es war eine öffentliche Toilette. So. Oben und unten drunter sind 2 Meter Schlitze. Jeder kann,
nein, du musst Klopapier in die Schüssel machen. Das ist dann noch trocken, weißt du? Das liegt noch so an den Wänden. Und dann gehst du auf die Toilette und du hörst ja, okay, jetzt wird's intim, Leute, jeder, der Kacken eklig findet, der kotzt jetzt einfach im Strahl. Aber du merkst ja, jetzt gleich sind die paar Sekunden, wo es ein Geräusch gibt. Und dann mache ich voll oft sowas wie oder, keine Ahnung, hol noch mehr Klopapier da raus, sodass dieses Metallteil sich bewegt und Geräusche macht. Jaco,
das ist gar nicht mein Problem.
Sondern?
Das finde ich gar nicht schlimm. Ich denke mir, das ist voll biologisch, das ist so normal. Bei mir ist eher das Problem zum Beispiel, dass ich blockiere und dass jemand vielleicht ganz nötig pinkeln muss oder so und dass ich dann die Toilette blockiere.
Ach
und das stresst mich, dass jemand vielleicht wartet und sich vielleicht in die Hose macht oder weiß ich auch nicht was.
Aber wenn du jetzt auf einer öffentlichen Toilette bist, wo es irgendwie 10 Toiletten gibt und 8 davon sind frei, dann wäre das ja theoretisch nicht der Punkt, aber als ob du da kacken gehen würdest.
Okay, nee, ja, das wahrscheinlich eher nicht, es sei denn, es ist echt extrem dringend. Ich glaube schon, dass ich das so ein bisschen kann, wenn es so ein bisschen anonymer ist und wenn es halt nicht nur 1 oder 2 Toiletten sind, die ich dann blockiere eine Dreiviertelstunde gefühlt und wenn im Bestfall niemand vorne auf mich wartet, also wenn wirklich keine Menschengruppe auf mich wartet.
Es ist Zeitdruck.
Ja, es ist Zeitdruck wahrscheinlich.
Oh.
Ja. Weil ich bin eine, die braucht, ja, wie gesagt, ich bin eine langsame Person. Bis sich mein Enddarm und alles da entspannt hat, da brauche ich ein paar Minütchen für.
Ah, das ist spannend, weil wie sagst du immer so schön, der Stift mal schon oder das Köpfchen guckt raus.
Oder da picken schon die Vögel dran.
Oh mein Gott, das ist so schlimm, ich kotze.
Das ist abartig, Sam, das ist so abartig.
Ich habe mir das nicht ausgedacht. Das ist eine offizielle Redewendung. Ich schwöre, mein Gott, den safe ich mir, bevor Kevin den Podcast schneidet, haue ich den raus diese Woche und gucke, wie er reagiert. Ich gehe dann immer erst auf Klo. Ich gehe nicht auf Klo, wenn ich denke, ich könnte. Ich gehe auf Klo und bin, mach Platz, schnell, es passiert ein Unglück. Nur dann gehe ich auf Klo.
Ja, da wäre ich gerne. Bei mir ist dann immer schon so, ich passe nicht mehr in meine Hosen rein, weil die schon um 2 Größen bräuchte ich größer, weil mein Unterbauch einfach so groß ist.
Ja, das ist bei mir ja auch manchmal so. Aber ich gehe dann trotzdem nicht auf die Toilette und warte, weil dann passiert überhaupt gar nichts. Sondern dann hole ich mir lieber einen Liter Traubensaft. Heißt das so? Nee, Pflaumentrunk. Kipp mir einen halben Liter davon rein und dann weiß ich halt, okay, in ein paar Stunden kommt alles, ohne dass ich dafür was tun muss.
Ja, also natürlich, jeder Körper ist anders, ne? Ist klar. Bei mir ist es halt speziell. Aber toi, 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 auf den letzten Reisen ging es mir tatsächlich erstaunlich gut. Und ich hatte das lange nicht. Also es ist bestimmt schon so, ja, die großen Reisen oder ja, so ein paar Jahre ist das schon her. Oder wenn man mit den Personen, mit denen man verreist, noch nicht ganz close ist oder so. Aber ja, im Großen und Ganzen muss ich sagen, dass das besser geworden ist und ich da schon viel weiter bin. Aber genug von mir und meinem Darm.
Große Reisen und große Geschäfte.
So.
Ja, also.
Wie ist das bei dir?
Also, bei mir ist es natürlich auch etwas, womit ich struggle. Das Nervigste am Reisen ist für mich das Schlafen. Beziehungsweise besonders Matratzen. Ich habe ja gefühlt seit 12 Milliarden Jahren eine Rückenproblematik. Ne? Also ich weiß gar nicht, ob ich das hier im Podcast schon mal erzählt habe, aber ich hatte schon immer so ein bisschen mit unterem Rücken zu tun und wurde auch an der Bandscheibe operiert und habe da wirklich eine echt harte Zeit durchgemacht, weswegen ich wirklich extrem gut auf meinen Rücken aufpasse. Es gibt einfach so gewisse Grundsätze, die ich für meinen Rücken habe und das ist, ich sitze nicht länger als eine Stunde am Stück, obwohl ich einen Bürojob habe. Das gibt's einfach in meinem Leben nicht und ich brauche einfach eine gute Matratze. Ich kann mal eine Nacht irgendwie auf was Beschissenem schlafen. Ich merke das dann auch direkt am nächsten Tag, obwohl ich so gar keine Rückenprobleme mehr habe. Aber ich kriege halt direkt die Rechnung, ne? Und
Es ist halt wirklich mega, mega nervig. So, gerade so in Ländern, wo ich es richtig geil fand, also auch so in Südostasien oder so, du weißt es ja selber, die Betten da sind steinhart teilweise. Die legen halt wirklich, die haben einfach andere Probleme als, habe ich das Gefühl, Schlafqualität. So.
Nicht oder nur da, wenn ich in England bin, denke ich auch bei meinem Papa, da denke ich immer so, die sind Butter. Also die sind so Butter mit Federkernen und so. Und dann denke ich so, hey Papa, was ist das, von wann ist die Matratze? Und dann sagt er, die haben wir erst vor 6 Wochen gekauft. Und ich so, hä? Was ist das? Das ist Kacke.
Ach, weil die zu weich ist?
Ja, da, also ich habe da auch sehr wenig extrem geile Matratzen kennengelernt.
Ach so, ja. Ja, es ist einfach, ich finde es echt nervig. Also auch gerade in der Ferienwohnung, in der wir jetzt gerade sind, die ist super sweet und so, aber die Matratze ist wirklich schlimm. Und ich merke das auch, weil ich nämlich nachts wach werde. Ich schlafe zum Beispiel super viel auf dem Rücken und ich merke dann richtig, wie ich von so einem Steifheitsschmerz wach werde. Einfach. Und das habe ich halt zu Hause gar nicht. Zu Hause schlafe ich wie jeder andere Mensch auch und wache auf, wie der überhaupt gar keine Rückenprobleme hat. Und ich merke davon nichts. Aber oh, beschissene Matratzen finde ich echt irgendwie schlimm. Aber es ist auch nicht nur das Rückengame, es ist allgemein Schlafen. Ich habe auch zum Beispiel total Probleme damit, im Zimmer mit anderen Leuten zu schlafen, zum Beispiel im Schlafsaal. Wir haben auch mal versucht, damals, als wir noch extrem wenig Kohle hatten und super günstig reisen wollten, auch mal irgendwie so ein paar Nächte in so Hostels, in so größeren Schlafsälen und so zu schlafen. Es geht gar nicht für mich, wirklich. Ich liege die ganze Nacht wach. Ich weiß nicht, was das ist. Ich bin so empfindlich, wenn es ums Thema Schlaf geht. Da spielen so viele Faktoren für mich eine Rolle. Und das finde ich manchmal wirklich richtig, richtig nervig, weil ich mich nämlich noch dran erinnere, so als Teenie und so, boah, du konntest mich überall hinlegen. Ich habe überall geschlafen.
Das ist natürlich auch super belastend für den gesamten Urlaub, das muss man sagen, weil wenn du morgens nicht vital aufstehst und denkst so, boah, ich bin erholt, Schlaf soll erholen, ja. dann wirkt sich das ja auf den gesamten Urlaub aus.
Es ist super krass. Ey, ich war vor ein paar Jahren, bin ich mit Kevin nach Kambodscha geflogen. Ich habe die ersten 3 Nächte pro Nacht nicht mehr als 90 Minuten geschlafen. Ich war fix und fertig. Ich habe mich gefühlt wie jemand, der seit 10 Jahren heroinabhängig ist. Ich habe keine
Aber
Ahnung.
Aber war das auch ein bisschen Jetlag und Aufregung?
Ich
so
bin
mäßig
mir nicht sicher.
Auch?
Ich weiß nicht genau, wo ich es einordnen soll. Ich habe das Gefühl, es ist extrem viel Stress im Körper.
Ja,
es hat, glaube ich, auch ein bisschen was mit Flugangst zu tun und Jetlag, dass sie dann einfach, ich habe mal gehört, wenn man so übelst Flugangst hat und so Panik oder so bekommt, also allgemein, egal wo, dass halt der Körper danach, naja, so ein bisschen wie wenn du Drogen genommen hast, weißt du, und du zum Beispiel all deine Glückshormone verbraucht hast, kriegst du danach ja auch so ein Comedown. Und so eine After-Drogendepression. Und dass das mit Panikattacken und solchen Sachen genau dasselbe ist. Also es werden diese ganzen aufputschenden Sachen werden verbraucht und danach kriegst du so ein richtig heftiges Low.
Das macht voll Sinn in meinem Kopf. Also es klingt logisch. Ich kann es nicht belegen, aber es klingt für mich total logisch.
Weil eine Freundin von mir, die hat auch übelst Flugangst und die hat immer so Beruhigungsmittel, also wirklich starke Beruhigungsmittel im Flieger genommen. Und ich wollte das irgendwie nie, weil ich gesagt habe, das ist doch mega ungesund. Da meinte sie so, Alter, der Stress, der sonst meinen Körper hat, wenn ich eine Panikattacke im Flugzeug habe, ist 1000-mal ungesunder als diese Tablette. Und das fand ich mega spannend. Und ich weiß nicht, ob es das ist, aber besonders die ersten Tage, wenn ich gelandet bin, wenn ich verreise, ist die Hölle mit dem Schlafen. Wenn ich morgens aufstehe, bin ich der glücklichste Mensch der Welt. Also klar bin ich dann auch im Arsch am Anfang, aber dann habe ich wieder richtig gute Laune und so. Aber sobald es dann abends ins Bett geht, oh, ja, weiß ich auch nicht, was das ist.
Ja, das eigene Bett ist halt auch immer das Schönste. Das ist meistens am gemütlichsten und man weiß, wo man ist irgendwie. Das ist natürlich immer mit Aufregung verbunden. Deswegen kann ich es auch gut nachvollziehen, dass viele Menschen immer wieder so ins gleiche Ferienhaus oder so fahren, weil die sich da erholen wollen, nicht dieses Excitement haben wollen, sondern einfach zur Ruhe kommen wollen, wissen, ich kann da auch total gut entspannen, ich kann da gut schlafen und so weiter.
Ja, ich glaube, das ist was ganz Wichtiges. Ich glaube, so der Grad an Entspannung, den du schon hast, der entscheidet so ein bisschen. Also ich glaube, wenn du so eine Abenteuerreise machst, dann ist es halt, und du hast zum Beispiel gerade voll viele Ängste oder mega viel Stress im Körper, dann kann das auch nochmal echt richtig stressig sein für dich und dich vielleicht auch auf eine Art körperlich erstmal runterziehen. Wenn du aber gerade mega entspannt mit allem bist, dann hast du wahrscheinlich die Time of your life, weißt du? Und deswegen, ich kann das auch verstehen, wenn man so mega aus dem Stress raus will, dass man dann einfach sagt, ich fahre dahin, wo ich mich sicher fühle und habe eine geile Zeit und entspanne. Das ist natürlich auch nochmal wahrscheinlich auch sehr gesund.
Ja, glaube ich auch.
Naja.
Ja, die Mischung macht's. Ja, aber das sind, finde ich, ganz solide, auch kleine Abfaktoren im Urlaub, ne?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, ich hätte gerne eine Lösung dafür, weil auf super viele Sachen kannst du achten. Also du kannst halt, wenn du jetzt so bei Airbnbs oder so, kannst du halt auf alles Mögliche ankreuzen und gucken, wie die ausgestattet sind. Aber eine Sache kannst du nie wissen. Ist die Matratze gut?
Aber das steht ganz oft in den Rezensionen.
Wirklich?
Ja, da habe ich schon ganz oft gelesen. Tolle Matratzen, kann man gut schlafen, bla bla bla.
Oh, okay, da muss ich mal drauf achten. Ich gucke mir nicht so häufig Rezensionen an, muss ich sagen, auf Airbnb. Also nicht so viele, nur immer so die obersten drei oder so.
Das ist eine Frage, die häufig gestellt wird oder die sich, glaube ich, viele Leute fragen und genau aus dem Grund auch Bewertungen hinterlassen. Das ist
okay, da muss ich mal mehr drauf achten, weil ich habe das heute Nacht auch gemerkt. Ich kann dann nur in bestimmten Positionen schlafen und das ist auch irgendwie so ein bisschen, als würde man. Aber es gibt ja auch Leute, die zum Beispiel mega krass gut auf harte Matratzen klarkommen. Ne?
Wenn man da so ein bisschen
wenn man so ein bisschen vorgeschädigt ist, ist echt eine Typsache. Das habe ich wirklich gemerkt, ist wirklich eine Typsache. Aber nee. Naja, gut, Sam, was sagst du? Willst du noch ein kleines Zettelchen ziehen?
Das können wir gerne machen. Dann haben wir jetzt Habt ihr schon mal etwas gewonnen? Hast du schon mal etwas gewonnen?
Okay, warte, ich sag jetzt, was so kommt. Also, ich habe schon mal eine menschengroße Diddlemaus auf dem Blasheimer Markt gewonnen.
Oh mein
Aber
Gott.
Aber eigentlich habe ich sie nicht wirklich gewonnen, weil ich glaube, dass mein Vater einfach immer mehr Lose gekauft hat und am Ende mein Vater mehr Geld für die Lose ausgegeben hat, als diese Diddlemaus wert war.
Und oh, wie süß.
Es war noch nicht mal eine Original-Diddlemaus, es war eine nachgemachte.
Das überrascht mich nicht so sehr gerade.
Ja, aber ich war trotzdem sehr glücklich als Kind auf eine Art. Sie war allerdings aus Styropor und ich glaube, unser Hund hat sie, also innen drin, weißt du, so Styroporkügelchen.
Ach, so fest.
Und ich glaube, unser so diese ganz kleinen Kügelchen, weißt du?
So,
also wenn du dich so, wenn du die so bewegt hast, dann hast du so Rauschen gehört. Weißt
wie
du?
In so einem Sitzsack. Ich glaube, das ist auch in Sitzsäcken drin, oder?
Genau. Ja, und dann habe ich auf jeden Fall mal bei der Pro7-Hotline einen Hotelbesuch gewonnen. Ich dachte, ich hätte eine Reise gewonnen. Ich weiß gar nicht, wohin, in den Oman oder so, in so einem 4-Sterne-Hotel. Habe dann aber rausgefunden, dass es exklusive Flug ist und man das Essen in dem Hotel, was Trilliarden Euro gekostet hätte, selbst hätte bezahlen müssen. Das heißt, es war irgendwie, ich habe mich mehr gescammt gefühlt als dass ich wirklich was gewonnen hätte, if you know what I mean.
Ja, das ist voll Bullshit.
Und ansonsten habe ich gestern in einem Greif, ich weiß nicht, ob du meiner Story gesehen hast, aber Kevin und ich waren gestern auf einer Raststätte und da war vor den Toiletten so ein Greifautomat, wie auch auf der Kirmes oder gibt's ja voll oft auch an so Raststätten, weißt du, wo so Stofftiere und so drin sind, wo man einfach literally niemals irgendetwas gewinnt. Und ich habe zu Kevin gesagt, boah, guck mal, das ist voll geil, weil da war so ein Herz mit so einem Mops drauf. Also richtig hässlich, aber auch schön auf eine Art.
Okay.
Und ein Kissen. Und dann hat Kevin gesagt, komm, ich hol das jetzt. Aber uns war klar, wir verbrennen gerade Geld. Und dann hat er das aber einfach direkt gewonnen.
Geil.
Und dann habe ich gesagt, ich will auch noch einmal, aber eigentlich sollte man aufhören, wenn es am schönsten ist. Und dann habe ich einfach zwei gewonnen, zwei auf einmal.
Das kann eigentlich in die Geschichtsbücher eingehen, weil das hat wahrscheinlich noch niemals jemand im ganzen Leben geschafft.
Das war so krass, überleg mal, die sind eigentlich darauf programmiert, dass du nichts gewinnst. Und dann haben wir mit zwei Versuchen drei Stofftiere gekriegt, die wirklich hässlicher nicht sein könnten.
Ich habe mich richtig kaputt gelacht bei der Story, wie ihr im Auto gesessen habt.
Ey, es ist einfach, ein Flusskrebs in Tarnfarben. Ich weiß nicht, was das soll.
Okay.
Aber ja, das war auf jeden Fall ein Glücksgefühl. Und ansonsten würde ich jetzt erstmal die Frage zurückstellen, weil sonst fällt mir jetzt erstmal auf Anhieb nichts ein. Vielleicht kommt da noch was. Hast du denn schon mal was gewonnen?
Also, ich weiß auch nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber ich habe mal ein Musical Dingsbums gewonnen bei Dirty Dancing. Hier in Hamburg war das, glaube ich. Ich weiß nicht mehr ganz genau.
Mhm.
Ich weiß auch nicht mehr wo, das war irgendwo in der Schule, da sind wir da mit so ganz verschiedenen Leuten, die ich eigentlich gar nicht kannte, nach Hamburg zum Musical gefahren, ins Musical gefahren, es war ganz okay, also von der Skala von 1 bis 10 war es vielleicht so zwischen 5 und 6, hat mich jetzt nicht so umgehauen, aber war okay. Dann habe ich mal 100 Euro in etwa im Casino gewonnen. Ich hatte nur 10 Euro mit, bin aber mit 100 Euro rausgegangen, weil eine ganz creepy Oma neben mir gestanden hat und mich beraten hat. Und alles, was sie gesagt hat, ist auch eingetroffen. Und ich war so, what the fuck?
Okay.
Und dann war sie irgendwann verschwunden. Und ja, weiß ich auch nicht. Und dann bin ich einfach gegangen. Das war so vorbei. Und dann habe ich mit den 100 Euro habe ich alle zum Essen eingeladen. Und ich spiele ja regelmäßig Bingo, ne?
Really?
Ja, sonntags abends 18 Uhr, Bingo-Time.
So, du gehst auch wohin, wo Leute Bingo spielen, so wie im Fernsehen, das die Leute machen?
Nee, ich mache das über ein NDR. Also, es gibt das kommt immer abends im Fernsehen sonntags.
Okay.
Und nee, warte, um 17 Uhr. Na, ist ja auch egal. Denn wir holen uns diese Tickets entweder online oder wenn wir irgendwo in Niedersachsen unterwegs sind, irgendwo dann diesen Schein, wie so ein Lottoschein.
Ja.
Und dann setzen wir uns vor die Glotze und dann werden die Zahlen gezogen. Das machen wahrscheinlich nur RentnerInnen. Und dann spielen wir.
Ich habe da auch noch nie von gehört. Ich bin gerade voll fasziniert.
Und dann spielen wir eine Stunde Bingo. Also das ist eine Umweltlotterie. Das heißt, das Geld, alles, was eingesammelt wird, wird für nachhaltige Projekte im norddeutschen Raum verwendet. Mhm. Und deswegen ist es jetzt nicht ganz so kacke, aber im Endeffekt habe ich neulich 28 Euro gewonnen. Aber das war's. Ich habe viel mehr Geld reingebuttert, als ich da jemals rausgeholt habe, weil ein Ticket kostet 3,60 Euro. Und es ist fun, oder? Weil du guckst das Joko, ich glaube, du würdest es auch mögen. Es ist eine Stunde richtig, richtig trashig. Weil da sind dann auch immer noch mal so kleine Rätsel in der Show und du kannst da anrufen, wenn du ein Bingo hast oder wenn du ein zweifach Bingo hast und so weiter und so fort. Und der Moderator, der ist speziell, aber das ist eine Koryphäe. Der Typ, der macht das seit ewig vielen Jahren und der macht auch manchmal so komische Sprüche und der ist auch ein bisschen, ja, irgendwie auch nett und sympathisch, aber auch ein bisschen komisch. Und wir setzen uns dann da hin und machen unsere Kreuze und freuen uns dann immer, wenn wir was haben. Und wenn wir mal Bingo rufen können, dann freuen wir uns auch total. Und da haben wir, das ist das Letzte, was ich gewonnen habe, war 28 Euro. Ich mache das aber nicht jede Woche, ich mache das so, alle 4 bis 6 Wochen.
Voll cool. Ich will das mal ausprobieren.
Ja, das Problem ist, das ist halt echt, ich glaube so, im Lübecker Raum geht's auch noch, aber du kannst da zum Beispiel, glaube ich, auch das Geld nicht mehr einlösen, weil das halt echt norddeutsch ist. Also das ist Niedersachsen,
ach,
Hamburg.
So,
ja,
verstehe.
Das heißt, wenn du es gewinnst, man kann das auch spielen online. Man kann sich das digital einfach kaufen, so ein Ticket. Aber du kannst das, ich weiß nicht, wie man das dann mit dem Einlösen macht. Das ist wie, wenn du Lotto spielst in Lübeck. Da bist du in Nordrhein-Westfalen. Dann kannst du das auch nur in Nordrhein-Westfalen einlösen, wenn du deine 6er hast.
Das heißt, du hast das in Hildesheim nicht gespielt, sondern du hast in Hamburg damit angefangen.
Nee, ich habe in Hildesheim damit angefangen, weil Hildesheim Niedersachsen ist. Und da habe ich damit angefangen. Hamburg wird nochmal gesondert betrachtet, weil das ist ja auch so an Niedersachsen dran.
Ah, okay, verstehe.
Oder?
Alles
ist das
klar.
Ja.
Okay, ja, cool.
Bingo, ja. Ansonsten, ich gewinne grundsätzlich nicht viel. Mein Freund hat viel Glück. Der hat richtig viel Glück. Ich weiß nicht warum. Der hat schon ganz oft so geile Zeitschriften, Abos gewonnen oder irgendwelche Tickets für Museen oder irgendwie so Sachen, die man zum Beispiel bei der Süddeutschen oder so machen kann. Das ist keine Ahnung. Der hat da irgendwie so ein bisschen mehr Glück. Aber ich
nehme voll selten an Gewinnspielen teil, weil ich automatisch immer denke, dass ich irgendwo drinnen hänge dann.
Ja, verstehe ich. Irgendwie. Ich habe da auch nicht so die Affinität zu, muss ich sagen.
Ja, was mir aber eben noch eingefallen ist, ich war mal Mitteilnehmerin an einem Gewinn, den ich schon ziemlich krass fand. Und zwar eine Freundin von mir hat von, boah, ist schon länger her, das ist bestimmt schon 5, 6, 7 Jahre her. Was hat sie nochmal gewonnen? Sie hat in irgendeiner Zeitschrift mitgemacht bei einer Verlosung und hat dann gewonnen eine Reise nach Berlin, also halt von Nordrhein-Westfalen aus, auf die Fashion Week. Okay. Mit einer Karte zur Michalski-Show. Mhm. Und es war mit Hotelübernachtung und einem 500-Euro-Gutschein.
Das also, ist voll der krasse ja, Gewinn.
Und es war für 2 Personen. Also wir haben die Zugfahrt hin und zurück bezahlt bekommen, waren dann in einem richtig fancy Hotel, wo auch, oh, wie heißt sie nochmal? Ich glaube, nee, nicht Dua Lipa, sondern naja, ist ja auch völlig wurscht. Auf jeden Fall sozusagen die Stars, die auf dieser, die auf der Michalski-Show aufgetreten sind, waren auch bei uns im Hotel. Das war natürlich damals sehr, sehr aufregend für uns, ne?
Hä, mega, das wäre für mich heute noch sehr aufregend.
Ja, auf jeden Fall, das war total, also ich meinte nur, damals war das aufregend für uns, als es stattgefunden hat, aber jetzt wäre das auf jeden Fall ja, auch noch aufregend. Und das war schon richtig cool. Dann waren wir auf dieser Show. Die fand ich jetzt so mittelspannend, aber ich bin jetzt auch, keine Ahnung, Fashion-Shows sind jetzt an sich, finde ich, oft gar nicht so spannend, außer man ist so richtig deep drin in Schnitten und so, ne? Aber es war auf jeden Fall ganz cool, es war riesengroß und danach gab es halt noch so eine Aftershow-Party, das war auch halt mega spannend einfach und es gab alles for free und es gab so Geschenkpakete am Ende, so die Tüten, die mega. Du immer mitkriegst. Wie heißt es denn nochmal? Bin ich dumm?
Goodiebags.
Goodiebags, genau. Es gab richtig coole Goodiebags und dann sind wir halt am nächsten Tag noch in eine Stadt, wo sie dann halt ihre 500-Euro Taschengeld auf den Kopf hauen wollte. Und da hat sie dann auch noch in der Umkleidekabine auf dem Boden 50 € gefunden. Ich habe gedacht, Kind, du hast so viel Glück.
Oha.
Das fand ich richtig krass. Und da war niemand mehr. Die haben wir auch damals eingeschickt. Ja. Und das fand ich schon krass. Da habe ich schon damals gedacht, so, okay, das ist ein stabiler Gewinn, der auch wirklich fair ist. Das war wirklich so ein Gewinn, wo man sagt, ah, da hat man wirklich das gewonnen, was auch ausgeschrieben wurde. Weil voll oft ist das ja irgend so eine verkackte Falle, ne?
Oh, da muss ich dir auch was zu erzählen gleich noch. Oh, ja, ja, ja.
Mhm. Ja, hau raus, ich bin fertig.
Beim Bingo, das ist auch nochmal, das ist der Scherz des Jahrtausends, ne? Wenn du Bingo spielst und du ein Bingo hast, musst du ganz schnell bei dieser Hotline anrufen, weil dann kannst du einen super gewinnen. Und ja. Da musst du dir so ein Feld aussuchen, da sind ganz viele versteckte Sachen. Das kann ein Urlaub nach, keine Ahnung, zum Beispiel Kenia sein, das kann aber auch nur eine Hafenrundfahrt XY sein. Und da gibt es auch einen Gewinn. Und zwar fährst du dann mit ganz vielen Leuten und dem Moderator nach Barcelona zum Beispiel. Und das
Ulala,
ist immer,
ja. Friseur, Croissant, Baguette.
Aber hallo. Und dann hat da so ein Mann angerufen und hat sich übelst gefreut, dass er durchgekommen ist. Und dann hat er diese Reise gewonnen und dann meinte, und dann hast du so richtig gemerkt, wie er und seine Frau im Hintergrund übelst enttäuscht waren, weil sie diese Kaffeerundfahrt oder wie gefühlt das heißt, da wo alle sich zusammentreffen, plus der Moderator und fahren dann nach Barcelona und sie so, oh nö. Und er hat das so gehört, das war so live übertragen. Das war auf jeden Fall voll der Kackdingens. Ich wünsche mir irgendwie nochmal zurück. Ich weiß nicht mehr genau, wie diese Show hieß. War das das Glücksrad? Nee, mit dem Tor 1, 2 oder 3. Entweder hattest du den
Song. Mit dem
Song. Ja, und da gab es noch so
Türen. Oh mein Gott, das hat das so geil. Ey, hat das nicht,
ja.
Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber alles hat das gut. Nicht Walter Freiwald moderiert?
Das war der Mann mit dem großen Schnurrbart. Ich weiß nicht, wie der hieß.
Ach so, nee, dann war das doch jemand anders. Okay, erzähl weiter. Die Türen waren geil.
Ja, du konntest dann doch so dich entscheiden, ob du sagst Tor 1, 2 oder 3, hinter einem Tor ist was, hinter 2 Toren ist was Geiles, ein Auto oder eine Waschmaschine und was weiß ich nicht.
Geh aufs Ganze.
Geh aufs Ganze, Jaco. Ich hab's mir doch auch gerade aufgerufen. Und wie heißt jetzt der Moderator?
Der Moderator, es ist nicht Walter Freiwald, wenn ich das hier richtig sehe. Ich habe mir das wohl ein bisschen falsch gemerkt.
Jörg Dräger. Und
Jörg
dann,
Dräger sagt mir überhaupt gar nichts.
Nee, das ist auch noch vor unserer Zeit.
Wurde
ab von 92.
Elmar Hörig abgelöst. Ja.
Ich wette, Jaco, mehr als 50% unserer HörerInnen wissen nicht, wovon wir reden.
Ja, also ich weiß gar nicht mehr, ich erinnere mich auch nur noch dunkel, weil ich wirklich klein war, aber ich weiß auf jeden Fall, es gab immer verschiedene Tore und man musste sich für ein Tor entscheiden und es gab so ein Geräusch, was ich jetzt auch im Ohr habe, das war so düdüm. Dann ging es auf und dann war da der Zong und der Zong, das war einfach ein rotes, riesengroßes rotes Stofftier, was hieß, dass du nichts gewonnen hast und in den anderen... Und in, oder? War das nicht so?
Ja, ich lese gerade, das Spielprinzip war, KandidatInnen tauschen einen unbekannten Wetteinsatz gegen etwas Wertvolles ein oder verlieren alles. Also es war richtig genau. Geh aufs Ganze.
Du hattest dann, keine Ahnung, eine Playstation oder eine, weiß ich nicht, eine Nintendo 64 und dann hast du aber drauf gewettet auf ein anderes Tor, weil du gehofft hast, dass da der Mercedes hinter ist oder so, ne?
Genau, und dann war da vielleicht aber nur dieses rote Stofftier hinter.
Und dann hast du so alles verloren. Oder, ja, keine Ahnung. Boah, das ist eigentlich voll das geil. Das ist, die Sendung war so, die hat so richtig das materielle Feuer in einem geweckt, oder?
Voll, übelst doll, ja.
Ja, geil, wie sind wir drauf gekommen? Und du, ach so, du sagst, die Tore waren geil.
Ja, also die Tore, dieses 1, 2 oder 3, die waren irgendwie so geil bestückt immer. Da war so geiler Scheiß drin. Ich wollte die immer haben. Und ich habe dann natürlich auch mal mitgefiebert, dass die das kriegen und nicht diesen hässlichen, dieses hässliche Kuscheltier.
Ja, ja.
Den verstehe. Zong.
Stimmt, die durften dann immer als Entschädigung noch dieses Kuscheltier mit nach Hause nehmen, in klein.
Ja, wow. Manchmal, weißt du, das will ich auch noch mal ganz kurz sagen, bei Radioshows und so, ne, früher war das so, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, da konntest du auch manchmal anrufen, dann hast du, war der Gewinn so eine Tasse.
Wer macht das? Ganz ehrlich, aber ich habe da wirklich, also ich habe auch wirklich in meiner Laufbahn als Influencerin schon Briefings zugeschickt bekommen, also Briefing ist immer sozusagen, die Anleitung für eine Kooperation, wo zum Beispiel drin steht, das sind wir, das ist unsere Firma, das machen wir, deswegen sind wir cool und wir, das und das ist uns wichtig, dass gesagt wird. Zum Beispiel, keine Ahnung, unsere Schuhe sind aus Bio-Baumwolle oder was auch immer. Mhm. Naja, auf jeden Fall habe ich, da steht dann auch so Sachen drin, wenn die Gewinnspiele machen wollen oder so, da habe ich auch schon so merkwürdige Sachen drin gesehen, Sam, wo ich wirklich gedacht habe, so, und dann musst du ja auch dieses Feedback geben, Leute, das, was ihr da anbietet in eurem Gewinnspiel, das will keiner haben.
Ja, Mann. Was für ein Schritt.
Stell mal vor, du weißt so, das sind Leute, die an verschiedene Leute im Internet, die Reichweite haben, so Tausende von Euro ausgeben, teilweise wahrscheinlich auch Zehntausende von Euro, und die verlosen dann halt so eine Tasse oder ein Werbet-T-Shirt.
Ey, geht gar nicht, sorry, nein.
Das ist dann, dann kannst du dein Geld auch verbrennen.
Das ist, sind halt auch Wegwerfprodukte, die haben halt nicht keinen großen Mehrwert. Weißt du, wie ich meine?
Ja, also wenn du viel Geld für Werbung ausgibst, dann mach halt echt ein geiles Gewinnspiel, wo Leute was Geiles gewinnen können, ne? Und wenn du irgendwie, keine Ahnung, eine Schuhmarke bist, dann verlos halt irgendwie ein geiles Paar Schuhe und nicht eine Tasse mit dem Schuhlogo drauf.
Das ist so mein Hemmert, ich muss alles sagen.
Und das ist, nee, also Werbegeschenke finde ich teilweise wirklich echt strange. Ja, aber das frage ich mich dann auch. So, was für Leute rufen denn da an? Denken die dann echt so, boah, geil, vielleicht gewinne ich diese Tasse, wenn ich im Radio anrufe?
Ja, ich glaube schon. Und dann sagen die, ja, und jetzt kriegen sie hier unsere, keine Ahnung, FFN oder Radio 123 Tasse. Und du denkst dir so, wow, es hat sich also richtig gelohnt, da anzurufen.
Ich glaube, als wir so Kinder waren, sage ich jetzt mal so in den 90ern, ne, da kann ich das so ein bisschen nachvollziehen, weil ja, dass es gab halt, ich weiß nicht, wieso ich das immer so sage, ich sage das immer so, als ob uns so nur Leute zuhören, die nach 2000 geboren sind, das stimmt gar nicht, es hören halt richtig viele Leute zu, die so alt sind wie wir, aber ich sage das immer auch für die anderen mit, in den 90ern zum Beispiel, da war das ja noch so, es gab halt einfach nicht so viele Dinge. Also du bist nicht einfach ins Internet gegangen und konntest dir einfach alles, was du willst, bestellen. Wenn ich jetzt zum Beispiel, du sagst jetzt FFN-Tasse. Ich sage dir, wenn ich jetzt gleich google, finde ich halt eine FFN-Tasse im Internet und kann sie mir für 1 Euro bestellen.
Mhm.
Und das war früher aber nicht so. Und wenn du irgendwie, es gab noch nicht so viel in Bezug auf alles. Und wenn du zum Beispiel jeden Tag FFN gehört hast und du warst treue FFN-Hörerin,
Und dann hättest du eine Tasse davon gewinnen können, hättest du dich übelst gefühlt.
Ist so, und ich möchte hiermit jetzt einen neuen Zettel in den Topf werfen, und zwar die besten und beschissensten Werbegeschenke. Nicht jetzt, für später. Da müssen wir kurz in uns gehen und darüber nachdenken, weil da ist viel passiert. Da ist viel passiert damals.
Da bin ich dabei, auf jeden Fall. Da hole ich eine Liste raus. Ja, also da wusste man das auf jeden Fall. Also was heißt, da hat man Dinge dann doch noch mehr wertgeschätzt, weil man sich damit identifiziert hat, wo man heutzutage denkt, so, was soll ich denn damit?
Aber Jaco, meinst du nicht auch, das hatte was mit dem Alter zu tun, als ich 9 Jahre alt war und einen Klebeblock gekriegt habe mit einem Arztlogo drauf? Da dachte ich, ich bin die Allercoolste. Aber
Hauptsache umsonst, ey. Egal was, Hauptsache for free.
Oder Kugelschreiber, ey. Heftig, fand ich so richtig, richtig geil.
Du hast recht. Es ist wahrscheinlich eine Kombi aus beidem.
Mhm.
Ne? Dinge waren einfach auch noch ein bisschen teurer und seltener. Zudem waren wir sowieso noch jünger und haben uns über jeden Scheiß gefreut.
Ja, das stimmt.
Ja. Sam, sind wir am Ende der diesigen Folge?
Ja, ich habe so viele wunderschöne Erinnerungen gerade in meinem Kopf, so Werbetassen von Spielotheken, von ganz vielen Sachen. Ich muss da jetzt gerade, ich lasse das sacken.
Mit einer kleinen Sonne drauf.
Ja, mit so viele verschiedene Sachen. Ja, aber ja, wir sind am Ende der Sendung und ich krieg's gerade nicht hin. Es war auf jeden Fall eine wunderbare Sendung. Ich habe viel gelacht. Ich habe richtig Spaß gehabt. Und falls es euch auch so geht, das Ganze kostet ja nichts. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr einfach nur mal uns abonnieren oder irgendwie eine gute Bewertung da lassen oder so, weil das ist das, womit wir glücklich sind und ihr uns ganz, ganz doll helfen könnt.
Und unter allen neuen AbonnentInnen verlosen wir offiziell eine Jack und Sam Tasse.
Die gibt's nicht, Jaco.
Ja, vielleicht gibt's. Kann man es überhaupt einsehen, wer einen abonniert?
Nee,
ich glaub nicht,
das ist anonym.
Ich glaube, es läuft unter Datenschutz. Ja, dann unter allen Einsendungen, die mir sagen, sie haben uns abonniert, verlose ich eine Jack und Sam Tasse.
Okay, Jaco, das klingt fantastisch.
Du denkst jetzt, das sind leere Versprechungen, das sind keine leeren Versprechungen. Du wirst das krasseste Werbegeschenk ever sehen bald.
Ich auch mit Klebeblöcken.
Nee, eine Tasse. Möchtest du lieber ein Klebeblock? Also du kannst dich jetzt entscheiden, welchen Merch möchtest du, dass der verlost wird? Also welches Werbegeschenk würdest du dir wünschen? Du kannst dir jetzt
dann möchte ich eine Tasse. Oder eine ich nehme auch gern ein Päckchen. Also ich bin gierig. Bei Werbegeschenken bin ich dann auch gierig. Dann möchte ich so ein Set. Eine Tasse, einen Block und einen Kugelschreiber. Das finde ich toll.
Okay. Ich schau mal, was ich machen kann. Das ist jetzt aber schon wieder ganz schön viel Arbeit.
Das war ein Scherz, Jaco. Nein, freue mich über eine Tasse.
Okay, ja. Dann, du hast recht. Ja, abonniert uns gerne, gibt uns 5 Sterne.
Ach so, ich will noch ein ganz kurzes Dankeschön sagen an die ganz vielen Finanztipps. Ich wusste nicht, dass so viele Menschen ihre Finanzen so heftigst krass im Griff haben. Im Haushaltsbuch, das hatte ich ja letzte Folge gesagt, das war mein Abfaktor. Ich habe so übertrieben viele Nachrichten gekriegt und heute ist Dienstag, Jaco. So viele Apps, die ich jetzt testen muss, damit ich die beste herausfinde, welches die beste Haushalts-App ist, weil ihr seid krass, das wusste ich nicht. Das ist echt next level gewesen. Ich habe noch nie so viele Nachrichten gekriegt.
Krass, mega gut, weil das ja auch dein Ziel ist.
Ja, jetzt muss ich viel testen. Aber ich mache das auch.
Gut, ich werde jetzt losziehen und Bensheim erkunden, wo ich gerade bin, und ganz viel von meinem Geld hier lassen.
Sehr gut, mach das.
In Form von Essen und Souvenirs. Vielleicht zum Beispiel Kulis, Werbeblöcke oder Tassen von Bensheim.
Also du kannst mir auch jederzeit eine Postkarte schicken, das weißt du, Jaco, ne? Davon halte ich dich nicht ab.
Okay. Ich würde dir auch ein Werbegeschenk mitbringen, aber nur, wenn du es behältst und nicht entsorgst.
Versprochen.
Okay, Sam. Es war schön mit dir und dann würde ich sagen, wir sprechen uns nächste Woche wieder.
Bis dann. Tschüss.
Bis dann. Tschüssi.